Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
Atze, bist du da?
Ja, ich bin da. Und zwar mit Mixed Emotions, mit gemischten Gefühlen. Ich will heute Großes. Ich will alles niederreißen und alles neu aufbauen. Und ich will alles. Will ich zu viel, frage ich dich jetzt.
Ich bin fassungslos, weil mit so einem Einstieg habe ich de facto nicht gerechnet. Das klingt so vielverheißend,
ja.
Vielversprechend. Du meinst, wir sollten heute das ganz große Fass aufmachen?
Ja, wenn man es so ankündigt, passiert es ja nie und umgekehrt. Aber ich bin ja Heuschnupfenallergiker wie du. Und das führt bei mir dazu, dass ich Teile des Tages quasi mit dem Kopf in der Erde bin. Ich will nichts sehen und hören. Bei mir schlägt es immer so aufs Gemüt. Dann mache ich ein Mittagsschläfchen und dann denke ich, könnte schon wieder hier Bäume ausreißen und bereite quasi die Siegerrede für die Oscar-Verleihung vor.
Ja.
Ach, das ist dieses Gefühls auf und ab. Das, naja, komm. Also mein Mindset ist ja sowieso immer ganz positiv, aber hin und her gerissen. Ich könnte heute die größten Themen besprechen und mich gleichzeitig über einen Schokoladenkrümel kaputt lachen.
Ja, das finde ich total gut. Ich bin dabei und sage jetzt schon mal, wir nehmen demnächst einen Song auf. und pass auf, ich habe schon eine super
schon
Idee.
Wieder.
Ich habe schon eine gute Idee. Guten Morgen, Allergiker, wie geht's euch?
Ja.
Guten Morgen, Allergiker, how are you? Genau. Also, wenn das so ist, dann grüße ich den Mann, der als Bundesbauminister der Ganja-Regierung von Kiffhausen den Hashtag alle ganz dicht machen erfunden hat. Der Mann, meine Damen und Herren, der Diogenes in die Tonne getreten hat. Und der von sich behauptet, ich war schön, reich und wahnsinnig attraktiv. Aber dann klingelte der Wecker. Meine Damen und Herren, die pazifistische Strandhaubitze des Humors, immer voll, aber friedlich und daneben. Hier ist Comedy-Titan Atze Schröder, den ich grüße. Ich grüße dich.
Wunderbar, da waren schon wieder schöne Dinge dabei. Ich muss mir schon fast wieder notieren. Herrlich, herrlich. Ich möchte an eine sehr junge Tradition anschließen und bin heute in der Gedichtwelt mal wieder unterwegs. Nein, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich habe hier ein Libretti für dich geschrieben.
Und ich mochte seine Songs immer.
Und ich werde es dir gleich vorsingen, also sozusagen als Begrüßung. Lehn dich zurück und genieße, ja?
Ja, ich verspreche es.
Es ist sehr künstlerisch, so viel kann ich schon mal sagen. Ich habe mir keine Fesseln angelegt. Ich sprenge hier alle Kroketten, wenn es sein muss. Und das ist Kunst in Reinform, die ich dir hier bieten werde. Also stell dir eine Riesenbühne vor, am besten die Mailänder Skala. Du als einziger Gast im Publikum. Ich komme nackt auf die Bühne. Mein Körper gestellt, weil ich die letzten 4 Monate ausschließlich mit Tanz verbracht habe, um dieses Stück einzuüben. So, das Licht geht aus, die Spannung steigt. Während du dich noch fragst, was jetzt wohl wieder kommt, ein Scheinwerfer, bühnenmittig, scharfe Kante und dann springe ich auf die Bühne und hier mein Libretto. Als ich noch fliegen konnte, als ich noch fliegen konnte, als ich noch fliegen konnte, als ich noch fliegen konnte. Ende, Applaus.
Das finde ich zauberhaft.
Vor einer Woche hatte ich es fast fertig, aber ich wollte warten, bis es ganz fertig ist. Ja,
ja. Und der Erfolg gibt dir recht.
Ich kann es ja nicht vor Publikum jetzt aufführen, weil ja im Moment alles geschlossen ist. Aber
ja,
Ja, und damit begrüße ich dich, mein lieber Freund, die Hilti deutscher Humorbohrmaschinen. Till Edward Hoheneder. Da ist er. Das ist er doch.
Dein Körpergestell bei diesem Libretti und nackt auf der Bühne tanzend, es ist schon nur Jeff Schröder sozusagen, schon solche Aktionen, so wie nur Jeff Schröderischer.
Ja.
Wobei ich sehe dich da auch noch in diesen Ballettschüchen, muss ich ganz klar sagen.
Ja, so war es ja auch gedacht, ne?
Ja, das ist schön.
Also nackt bis auf die Ballettschüche. Ne? Und
ja.
Da kam mir, jetzt habe ich mich da, ich habe mich so verloren in dieser Welt und dann habe ich gedacht, vielleicht kann ich das noch ergänzen. Alle brauchen jetzt starke Nerven, so viel kann ich schon mal sagen, du auch. Ja. Ich möchte hier an den großartigen Ivan Reprov erinnern. Kannst du dich doch an Ivan Reprov erinnern?
Das fragst du mich? Ivan Reprov, der, egal wenn es so in irgendeiner Winterzeitsendung des ZDF, saß Ivan Reprov immer irgendwo auf so einem Schlitten,
ja,
fuhr durch seine Winterlandschaft, hatte seine Pelzmütze auf.
Ja, sein langer Bart.
Und dröhnte mit seinem Bass irgendeinen, was weiß ich, vermeintlich russisches Volkslied.
Ja, er war ja unser Russe.
Er war
immer, wenn es russisch wurde im deutschen Fernsehen. Und das ist so witzig, ne? Da bin ich drauf gestoßen über mein Werk. Dann kam Anna Tefka, die Operette Anna Tefka war ja fest mit Ivan Reprov verbunden. Und Ivan Reprov, der hat doch wirklich, also als Kinder haben wir ja immer gedacht, die Welt geht unter, wenn der gesungen hat, ne? Oma wollte den immer sehen und dann hieß es immer, weg da vom Fernseher, ne? Ivan Reprov.
Ja.
Ich war ja wirklich bis vor ein paar Jahren davon überzeugt, dass er Russe war.
Ne? Ja, unbedingt.
So hat man sich den russischen Zaren ja auch vorgestellt und er war für alle russischen Momente zuständig. Und kannst du dich noch, wenn ich einmal reich wäre,
ja, unbedingt.
Ja, herrlich. Und wusstest du eigentlich, wie er mit bürgerlichen Namen hieß?
Ich weiß es tatsächlich, er heißt, das habe ich mir irgendwann gemerkt, Hans Rippert.
Richtig, Hans-Rolf Rippert. Und weißt du, warum er, wie aus Hans Rippert Ivan Reprov wurde?
Nee.
Weil das russische Wort für Rippe ist Rebro,
ne? Ah.
Und die Entsprechung zu Hans ist Ivan im Russischen.
Aha.
Und deshalb Ivan Reprov, also genial. Und der hatte 93, war er im Guinness Buch der Rekorde, als Mensch mit dem breitesten Stimmumfang, 4,5 Oktaven.
Wahnsinn, 4,5 Oktaven,
ja,
das sind 32 Töne, glaube ich. Ne?
Ja,
oder 32,5.
Ja, in Euro 62,50. Und ne, er konnte ja sehr tief. Und konnte aber auch ins Falsett wechseln. Ne? Weißt du noch, dieser bärtige Mann, diese Naturgewalt mit dieser Pelzmütze immer und dann, wenn er in ein Falsett unterwegs war. So, und da möchte ich dir einen Song, den habe ich nie auswendig gelernt, den habe ich wirklich nur vom Spielen im Wohnzimmer, wenn Oma diese Sendung geguckt hat, hat er sich bis heute in meinem Großhirn festgeklammert. Ja, das Schreiben und das Lesen ist nie mein Fach gewesen, denn schon von Kindesbeinen befasst ich mich mit Schweinen. Mein idealer Lebenszweck ist Borstenvieh, ist Schweinespeck. Mein idealer Lebenszweck ist Borstenvieh und Schweinespeck. Applaus.
Großartig, meine Damen und Herren. Ivan, ich freue mich, dass du bei mir in der Show bist. Wir beide, wir kennen uns ja schon seit der Belagerung vor Wien. Meine Damen, wann war das? 1873? Ich freue mich, der Ivan. Ja.
Ja, jetzt musst du aber noch fragen, Ivan, was sind deine nächsten Pläne?
Du, sag mal, Ivan. Du bist natürlich heute bei mir in der Show, aber wohin zieht's dich in den nächsten Wochen? Was steht da im Busch? Was liegt an, mein lieber Freund?
Ja, wir haben jetzt Proben in Wien am Burgtheater für Anna Tefka. Ich glaube, der hat einfach auf seinem Grabstein steht, glaube ich, einfach nur Anna Tefka.
Oh Gott, ist das lustig.
Ey, wir werden, wenn wir wieder auf Tour gehen, dann werden wir eine Ivan Rebrov-Ecke machen. Und,
unbedingt.
Wir machen eine Peter Alexander und Ivan Rebrov. Ich habe die alte Russenmütze doch noch. Bitteschön.
Ja, bitte. Da haben wir es doch. Da haben wir es doch.
Da muss ich auch nicht mehr Tanze Samba mit mir rückwärts singen. Das hat eh nie geklappt.
Aber es war auch immer sehr schön.
Ja, ich weiß, vor allen Dingen, wenn du hinter der Bühne gestanden hast und die vor Lachen fast in die Hose gemacht hast, weil das wieder in die Buchse gegangen war.
Aber weißt du übrigens, unser Onkel Alfons, der pflichtet zu sowas immer zu sagen, hier, der singt doch den besten Hund kaputt.
Ja, genau.
Der singt doch den, mach das mal weg hier, der singt doch den besten Hund kaputt.
Mein Vater, der hatte auch ich weiß gar nicht mehr, wie der mit Vornamen hieß, Franz Glöckner, glaube ich. Der spielte, der hatte so Ausmaße von Ivan Rebrov, spielte aber gerne mal Altsaxophon. Das sah in seinen Händen immer aus wie so eine Kinderflöte, ne?
Ja.
Und der meinte auch, ab und zu mal eine Nummer singen zu müssen. Und ich werde nie vergessen, wie mein Alter immer beiseite genommen hat, gesagt, Franz, du hast eine wunderbare Stimme zum Mettwurstessen, aber ansonsten rate ich ab.
zum Mettwurstessen, was ist das denn schon wieder für ein absurder Vergleich, ne?
Ja, meine Damen und Herren, damit begrüße ich Sie hier mitten im Geschehen. Es ist schon fast wie eine Operette bei den zärtlichen Cousinen. Liebe Cousinen, schön, dass ihr wieder dabei seid.
Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Du hast eine Stimme zum Mettwurstessen. Oh Gott, ist das lustig. Apropos Mettwurst, komm, ich bring das mal gleich am Anfang hinter uns. Ja. Unsere Fame Forest Schorle,
ja,
läuft wie bescheuert. Ich wurde eben schon von unserem lieben Freund Jan-Peter Schierhorn informiert, dass wir jetzt schon 500 Bäume in deinen Witzewald zusätzlich stellen können. In Neversdorf, in Schleswig-Holstein, meine Damen und Herren, wo dein Witzewald ja steht. Also, es wurde schon so viel von der Fame Forest zärtliche Cousinenschorle bestellt, dass wir 500 Bäume dazu packen können.
Ja.
Das ist doch sensationell, ne?
Ja, wo und andere von Klimaschutz reden, saufen wir ihn herbei sozusagen, ne? Herrlich,
ja,
oder?
Ja, mit unseren Cousinen zusammen. Ja. Deswegen sage ich jetzt gleich am Anfang nochmal, wer die Schorle auch bestellen möchte, der kann das tun. Geht auf fame-forest.com. Dort werdet ihr sozusagen an die richtigen Stellen geleitet. Oder ihr könnt gleich zu unserem Freund Timo Wolf, wolfweine.de, Wolf mit Doppel-F.
Ja.
Da könnt ihr auch hingehen, da könnt ihr sie auch bestellen. Da gibt es eine Rubrik Atze. Da ist eine Sonnenseite, die man bestellen kann, die ja auch für einen guten Zweck ist. Und auch unsere Cousinenschorle. Haben wir das gleich am Anfang weg. Wir danken schon mal allen, die es getrunken haben. Es ist lecker. Und 500 Bäume, einfach super.
Ey, so. Ist wirklich saulecker. Deshalb bestellt mal eine Kiste. Ist am einfachsten bei Timo Wolf. Ich habe jetzt mehrere Bekannte, die haben es dann schnell bestellt, eben bei Timo. Und am nächsten Tag war sie schon da, die Kiste.
Ja.
Und der Baum.
Wir können hier, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, es ist lecker. Und wir gehen ja stramm auf die 100 zu, mein Bester. Wir gehen stramm auf die 100. Sendung zu.
Ach.
Und ich denke, da werden wir mal so eine Kiste einfach auch mal verlosen, oder?
Das machen
wir
doch auch mal. Gute Idee. Natürlich. Ne?
Stramm auf die 100 gehen wir zu. Meine Güte, ey. Sag mal, Aufreger der Woche. Wir müssen es ansprechen.
Ja.
Mal ganz eben, ganz schnell. Alles dicht machen. Wo warst du? Man muss das ja mittlerweile immer so episch machen.
Ja,
ne?
Ja.
Wo warst du? Das ist ja immer so, wenn Tschernobyl, was ich ja auch jetzt, glaube ich, zum 35.
Ja.
Mal.
Oder 9-11, ne? Da wird auch oft gefragt, wo warst du, als die Flugzeuge in die Türme eingeschlagen sind?
Ja, Fall der Mauer. Genau, wo warst du da? Wo warst du denn, mein lieber Atze? als dich die ersten Vorboten von alles dicht machen erreicht haben?
Ich habe ein Tagesticket gebucht bei Sky und habe die Bundesliga-Konferenz geguckt. Und in der Halbzeitpause war ich so am Goggeln.
Ja.
Und denk mir, was ist denn jetzt schon wieder los? Und sehe als erstes, also ich sah nur Jan-Josef Liefers als Überschrift. Ich denke, was hat er denn jetzt schon wieder?
Ne? Ja, man hat ja die, wenn ich ihn sehe, habe ich immer nur Angst, dass er anfängt zu singen. Weil,
oh Gott, weil
da kriege ich hektische Flecken und meine Güte. Ja, aber ich wollte.
Wo du gerade sagst, fängt an zu singen. Ich war in einer Fernsehshow, den Titel und was da passiert, habe ich, glaube ich, verdrängt. Eine 4,5-stündige Samstagabendshow für den guten Zweck.
Oh Gott.
Und es wurde spät und später. Und ich weiß nur noch, in der Runde saß auch Manuela Schwesig, die damals Bundesgesundheitsministerin, ne? Familie und Gesundheit.
Ne? Aha.
Oder wie Gerhard Schröder gesagt hat, Familie und Gedöns. Ne? Hat er doch wirklich mal gesagt.
Hat er echt gesagt?
Ja, hat er gesagt. Er wusste es nicht mehr genau. Hat er gesagt, ja, hier die macht Ministerium Familie und Gedöns.
Ne? Schön, ja. Despektierlich.
Ja, und sie ist ja jetzt Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern und damals in voller Blüte, nicht nur ihres Amtes, sondern ist ja eine schöne Frau. Und da haben wir uns immer so, die war, ist auch gut drauf, das muss man sagen. Wir haben uns zwischendurch immer so geneckt und so auf dem Sofa haben wir so den Abend rumgekriegt. Und Jan-Josef Liefer saß da auch und man war immer Pate für bestimmte Wetten. Was weiß ich, so ähnlich wie bei Wetten, das, aber eben ganz was anderes. Naja, auf jeden Fall wussten wir, ganz zum Schluss singt Jan-Josef Liefers noch mit seiner Band. Und wir durften vorher nicht weg. Und irgendwann fängst du ja auch an, den zu hassen, ne? So nach 3,5 Stunden, wenn es überhaupt nicht mehr weiter. Und dann sang er zum Schluss und dann stellte sich raus, die Angst, die wir vor diesem Finale hatten, war nicht nur begründet, sondern noch völlig untertrieben.
Oh Gott, ey.
Aber in der Sendung habe ich zum Beispiel auch gemerkt, dass so eine Manuela Schwesig, die noch relativ junge Ministerin war, du kannst so einen Politiker nicht einfach abduschen in so einer Sendung. Weil ich versuchte so einen kleinen Spruch so in ihre Richtung und was weiß ich, so als Familienministerin und sie sagte so ganz süffisant zurück, ach Herr Schröder, wir machen nicht nur Gesundheit und Familie, wir kümmern uns auch um die Senioren. Ne, damit war ich schon komplett abgeduscht. Und Jan-Josef Liefers, eigentlich immer nett bei solchen Gelegenheiten. Ich habe ihn ja letztes Jahr noch in der NDR-Talkshow getroffen. Aber es blieb immer so ein leichtes Fragezeichen, was ich jetzt als richtig herausstellen sollte. Erzähl du mal, wo hast du es erlebt, wie hast du es erlebt?
Ich hab tatsächlich auch zu Hause gesessen, so wie du. Und auf einmal habe ich auch irgendwas gegoogelt und tatsächlich. Und irgendwann merkte ich beim Facebook durchscrollen, kam der erste Hinweis dann bin ich auf Tagesschau gegangen und dann habe ich mir tatsächlich 1, 2, 3 Videos dann davon angeguckt. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll.
Ja, ich fand erstmal, was doch auffällig war, war diese Selbstergriffenheit aller Darsteller, oder?
Ja, gut, das sind Schauspieler, damit muss man rechnen. Ja.
53 Videos waren es übrigens. Ne?
Ich habe, glaube ich, den Fehler gemacht und habe mit Heike Makatsch angefangen.
Ja. War das auch schon so staatstragend?
Das war gar nicht staatstragend. Sie saß dann einfach in so einer wahnsinnig, es sollte so ein bisschen exklusiv sein, das Zimmer, in dem sie saß.
Ja.
So im Hintergrund war der Klassiker von Ligné Rosé zu sehen, die Togo-Couch.
Ja.
So in Leder und sie saß eben halt voll geschminkt, voll super fertig gemacht in so einer auf so einem cremefarbenen Teppich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und guckte also wie so ein weitwundes Reh in die Kamera in diesem wunderschönen Zimmer, alles so ein bisschen warm und hatte dann ihren Text auswendig gelernt und das ist
na, immerhin
halt. Ja. Und aber so wirkte das auf mich auch. Ich habe einfach nur gedacht, was will sie denn jetzt von mir? Was hat sie denn? Weißt du, dieses...
Ja, ich weiß
weil, nicht. Weil es war ja klar, dass das... Das ist nicht ihr. Also wenn sie gesagt hätte, wissen Sie was, guten Tag, ich bin Heike Makatsch, ich sitze jetzt hier und ich möchte mal sagen, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Hier sind so ein paar Sachen, die geraten meiner Ansicht nach durcheinander oder so oder was weiß ich. Aber es, so wie das aufgemacht war, habe ich einfach nur gedacht, was will sie denn jetzt von mir? Und naja, dann habe ich noch ein paar andere geguckt und man kann... meines Erachtens viel darüber nachdenken und auch man darf auch viel sagen, was heutzutage vielleicht falsch gelaufen ist in diesem ganzen Jahr. Und man kann jetzt schon zwei Leute zitieren, Jens Spahn, der gesagt hat, wir werden uns viel verzeihen müssen. Ja. Und ich möchte auch Micky Beisenherz zitieren, der gesagt hat, wir werden auch viel löschen müssen. Micky, Shoutout an dich, den fand ich sehr gut.
Ja. Darf ich mal Ralf Rute, den Karikaturisten, zitieren?
Sehr gerne.
Das habe ich mir gemerkt, weil das waren so meine Gedanken auch dazu. Er ist nur besser auf den Punkt gebracht. Ralf sagt, stell dir vor, du versuchst mit suffisanter Überheblichkeit und null Lösungsansätzen eine Pandemie zu stoppen, obwohl du mit deiner Reichweite und Bekanntheit auch echt viel Gutes anstellen könntest und dann gefällt es den Leuten nicht. Traurig.
Ja. Also ich dachte auch, Richie Müller, den ich als Schauspieler, man ist natürlich, ja, es ist natürlich auch oft so, genau. Du hast natürlich eine Projektion. Ne?
Ja.
Die Projektion sagt einfach nur, Richie Müller, den finde ich immer so geil in seinen Filmen.
Ja.
Da muss man ja grundsätzlich erstmal sagen, dann wünsche ich toi toi toi, dass er das auch hält, wenn du ihn privat triffst. Ne? Weil das wird einem mit uns so ergehen, mit immer, wenn du Prominente oder Künstler, was weiß ich, triffst, dann denkst du dir immer nur, hoffentlich sind die auch so, wie du dir das zu Hause vorgestellt hast.
Ja, ja.
So, jetzt habe ich nur gedacht, wie er da so ganz dramatisch in die Tüten ein- und ausatmete. Da war mal tatsächlich mein erster Gedanke, oioioi, vielleicht nicht so lustig, wenn ich gerade selber an so einem Beatmungsgerät hänge.
Ja.
Oder gerade jemand oder als Pfleger jemanden betreue, der ja. Was ich allerdings sehr schlimm fand, ist, und das ist aber, glaube ich, die wahre Krux unserer Zeit,
ja,
dass es nicht einfach gesagt, oh, das fand ich nicht so gut, oder sondern dass sowohl die Ablehnung in Hass und Morddrohungen und Berufsverbote umschlägt.
Gott, ja.
Und die Zustimmung auch, genauso exzessiv ist, als ob es nichts anderes gäbe. Ne? Ich habe einfach nur gedacht, man sollte, oder sagen wir so, wir müssen ja oft extrem prüfen, zu wem wir uns ins Bett legen. Weißt du, was ich meine?
Total.
Ne?
Aber ich weiß auch, worauf du hinaus willst, dass es keine Graustufen mehr gibt, dass es keine Diskussion mehr gibt, keine echte Debatte, sondern
ja,
End
ganz
oder
genau.
Weder. Und dieses End oder Weder, das macht mich auch wahnsinnig.
Ja. Es gibt ja nicht nur Schwarz oder Weiß. Ja. Und also unterm Strich können wir ja sagen, tja, es ist so gelaufen, wie es gelaufen ist. Diese Schwarz-Weiß-Geschichte, das ist eigentlich das wahre Tragische in unserer Zeit.
Ja, und dass man in so eine hitzige Debatte auch noch eine Brandbombe reinwirft. Aber komm, ey, wir könnten so lange darüber noch. Ne? Was haben wir damit zu tun? Pandemie. Hey, man hört ja nur davon. Unser Eins hört ja nur davon.
Ne? Ja. Oh Gott.
Bist du schon geimpft?
Nein, ich bin noch nicht geimpft. Das sollte aber riechen. Weil ich warte auf ein Impfangebot.
Ja.
Und aber ich habe jetzt von mehreren Seiten schon gehört, dass das alles in den nächsten Wochen passieren kann.
Und wofür wirst du dich entscheiden? Astra, BioNTech, Moderna oder doch so richtig Geld in die Hand nehmen? Sputnik V.
Sputnik V. Ich würde ganz gerne BioNTech bekommen. Aber meine ältesten Kinder haben, also ich habe in der Familie Leute, die sowohl Astra als auch BioNTech bekommen haben. Es ist von allen eigentlich ganz gut vertragen worden.
Nein, ich wollte auch einen Witz machen hier, weil egal was du sagst, weil jeder ist ja jetzt absoluter Spezialist für Impfstoff. Und egal was du sagst, ich habe Sputnik V, habe ich hier. Das tut mir leid. Und ich habe mir jetzt angewöhnt, egal was gesagt wird, zu sagen, musst du selber wissen.
Das ist natürlich, dann so die Nachfrage, wieso? Ja, mach dir da jetzt keinen Kopf.
Nee. Genieß die Zeit, die dir noch bleibt.
Ist ja jetzt eh zu spät. Mach dir keinen Kopf. Lass einfach 3 Wochen mal das Internet aus.
Ja.
Nein, bist du geimpft schon?
Ja, ich bin geimpft. Ach. Ja, schon seit einem halben Jahr. Und ich bin damals mit dem ersten Flieger raus nach Dubai.
Ja.
10 Blatt auf dem Tisch. Ich durfte. Und dann wurde geimpft. Da waren sogar eine Woche Hotel mit drin.
Ja.
Und großartig. Dann haben wir in der Mall of the Emirates sind wir noch Ski gefahren.
Mhm.
Und der Champagner ist ja etwas teurer. Wie singen die Ärzte? Es ist zwar etwas teurer, dafür ist man unter sich. Nein, ist ein Witz. Ich bin tatsächlich jetzt geimpft seit einer Woche.
Ah, hast du so einen Astra-Slot bekommen?
Genau, ich habe so einen Astra-Slot bekommen. Hatte da so ein bisschen Glück. Ich habe ja fürs Testzentrum hier in Hamburg auch verschiedene Werbemaßnahmen gemacht. Und dann
lobenswert.
Ja, und dann gab es eben so eine Warteliste und dann nachmittags habe ich da drauf geguckt. Und für abends wurde, ich hätte vielleicht 3-4 Wochen später erst einen Termin gekriegt. Und für abends wurde gerade was frei. Weil, haben wohl mehrere Leute abgesagt, bevor sie das Zeug wegwerfen, haben sie gedacht, kloppen wir dem Schröder da rein.
Ja, sicher.
Und Bombenstimmung, ne? Bombenstimmung. Impfzentrum, ich mich brav angestellt. Ich würde mal sagen, so 200 Meter Schlange. Aber, und wer mich kennt, weiß, wie gerne ich mich irgendwo anstelle.
Ey, Schröder, hinten anstellen.
Ja, genau.
War ich schon, ist langweilig.
Genau, und dann habe ich mich aber ganz brav angestellt und habe mir das so in Ruhe alles reingezogen. Weil wann kommt man schon mal in ein Impfzentrum? Ne?
Mhm.
Top organisiert von OMR, Online Marketing Rockstars hier in Hamburg.
MB Media, glaube ich auch. Ne?
Aber im Auftrag dann von OMR. Ne? Die sind eben technischer Dienstleister für OMR. Wirklich top gemacht, beste Laune, aber wirklich jeder Mitarbeiter, ganz egal, ob das irgendein Security, der 2x3 Meter groß war, oder irgendeine Studentin, die da jetzt gerade mal aushilft, Ärzte, alle super nett. Und ich war der Jüngste an dem Tag, das will ja auch schon mal was heißen.
Ja, Gott sei Dank siehst du ja nicht so aus.
Das ist, ja, genau.
Und spielt dann, dir dann ja in die Karten.
Ja, die wollten mir sogar nichts geben, weil ich zu jung aussah. Und dann, die Leute kamen alle ins Gespräch. Da war so eine super Stimmung. 2 ältere Männer vor mir mussten dann sich irgendwann so aufteilen. Also die Schlange wurde immer weiter aufgeteilt, damit es eben auch schnell voranging. Und dann haben die Männer zu dem Security gesagt, ja, wir haben uns hier gerade kennengelernt, können wir nicht zusammen in der Schlange weiter warten? Ja, kein Problem, gehen Sie da lang und so. Und dann nach der Impfung, also man wird vorher so ausgefragt, legt den Impfpass vor, legt die anderen Bescheinigungen vor, dann hinterher eine Viertelstunde warten nach der Impfung, man weiß ja nicht, ob es noch Komplikationen gibt. Und in diesem Warteraum gab es nur ein Thema bei den älteren Herrschaften, Männer wie Frauen, wie nett alle sind.
Oh.
Ey, das war das Thema. Und ich schwör's dir, die sind teilweise als AfD und linke Wähler ins Impfzentrum rein und sind als Grüne und CDU-Wähler wieder raus. Aber echt, da war eine gute Stimmung. Top.
Ja, super. Aber
habe ich jetzt 4-mal war ich schon da, immer Bombenstimmung. Nein, ich habe jetzt den nächsten Impftermin, der ist 12 Wochen bei AstraZeneca, muss man jetzt 12 Wochen warten. Also im Juli bin ich wieder da.
Ja, und wie hast du es vertragen? Ich meine, sagen wir mal so, du bist ja sonst eher der Typ, wenn du deine Leber erschrecken willst, dann trinkst du ein Glas Wasser.
Ja, das kommt ja noch hinzu bei dieser ganzen Diskussion, welchen Impfstoff man kriegt, wenn man sich sonst so reinpfeift an Fleisch, an Alkohol, an Drogen.
Aber du hast es gut, du hast das gut vertragen, Astra.
Bestens vertragen und ja, alles gut. Ja, kann nur eigentlich nur Positives berichten bisher. Okay, die Haare sind mir ausgefallen und ich kann auch nichts mehr bei mir behalten. Und der einzige Name, den ich überhaupt noch komplett kenne, ist Ivan Rebrov. Aber ja, ansonsten keine Nebenwirkung.
Ja, gut, aber du wolltest doch eh mal zum Friseur gehen.
Ja, ich war tatsächlich letzte Woche dann noch beim Friseur. Und in Hamburg ist ja seit über 4 Wochen schon ein Lockdown. Das heißt, über 4 Wochen musst du auch bei Friseurbesuch und so weiter einen Test vorlegen.
Ja.
Aber einen ganz normalen Antigentest. So, ich komm.
Der Friseur auch oder nur der Kunde?
Nur der Kunde. Das erübrigt sich gleich, was du gefragt hast, weil ich erzähle mal eben, wie das ablief. Ich komme also beim Friseur rein. Er sagt, du getestet? Nein. Ja, hier, wir haben hier 3 Euro oder vorne Apotheke 0 Euro. Ich sage, geh mal eben zur Apotheke rüber, weil ich wissen wollte, wie es funktioniert.
Ja.
Ich zur Apotheke rüber, draußen schon ein Schild mit so einem QR-Code, den scannt man ab.
Ja.
Die anderen Rentner, die da rumstanden, hatten natürlich Probleme damit, das verschaffte mir einen Zeitvorteil, den ich eiskalt ausgenutzt habe. Zack, mal eben schnell ausgefüllt, dann kam aber auch schon die Apothekenhelferin raus, Nummer 60, das war ich, zack, getestet und dann kriegst du hinterher dein Ergebnis aufs Handy.
So. Ja, sind das diese Hygiene-Ranger?
Nee, das sagt mir jetzt nichts.
Ja, wir haben hier einen Test zum Testzentrum, Gutkump.
Ja.
Da läuft das genauso und das nennt sich dann Hygiene.
Ach so, das Ranger sind aber so private Anbieter, ne? Aber das war wirklich jetzt in der Apotheke. Also
okay.
Von der Apotheke aus auch.
Also das Prozedere ist mir bekannt.
Ja. So, wie nennt sich das hier? Freie Hansestadt Hamburg. Nee, einfach nur die Apotheke. In dem Fall die Andreas-Apotheke. So.
Okay.
So, ich dann wieder zum Friseur. Das Ergebnis lag noch nicht vor, wurde auch gar nicht mehr weiter nachgefragt, weil mein Gesicht war ja jetzt schon bekannt da. Dann kamen aber noch 2 Karpalken rein und die sagten, machen wir mal 3 Euro, mach mal so einen Test. Da kam er mit so einem Test, den wir auch alle zu Hause haben, dieser Schnelltest. Dann wurde der Test gemacht und ich würde mal sagen, nach 15 Sekunden wurde gesagt, alles klar.
Das darf doch nicht wahr sein.
Ja, ich wurde ja auch nicht weiter gefragt. Ich hätte auch irgendein Bild zeigen können von, weiß ich, von meinem alten Führerschein.
Katzenvideo.
Ja, kein Problem. Ach, jetzt sind wir schon wieder bei der Pandemie. Aber lustig war es. Also siehst, alles sehr lustig. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist tatsächlich, und jetzt wird es unlustig, von einer Bekannten, der Vater, nicht viel älter als wir beide, an Covid-19 gestorben.
Oh.
Kerngesund, viel zu früh. Und die Familie steht unter Schock. Und dann denkst du, naja, wir machen so unsere Witzchen darüber. Aber wenn du jemanden hörst aus dem näheren Kreis, da gefriert dir das Blut in den Adern.
Ja, das ist es. Ne? Wie wir immer zu sagen pflegen, ne? Du kannst immer gut labern. Hauptsache, du bist nicht betroffen.
Ja. und da wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Das Übliche, ne? Das tut mir leid und bleib stark, bin für dich da, was man so sagt, aber was machst du denn da? Also als Familie, das kommt ja so aus heiterem Himmel, ne? Und ich will da jetzt gar nicht näher drauf eingehen, weil das wären bestimmt wenigstens eine Folge oder 2 Folgen hier wert. Wie geht man mit Trauer um? Wie geht man, was macht man mit den Hinterbliebenen?
Darf ich dazu was sagen?
Bitte.
Ich kenne ein wunderbares Buch, was ich gerne immer in solchen Fällen verschenke.
Ja.
Und das heißt, ich will jetzt nichts Falsches sagen, deswegen google ich das jetzt ganz schnell, aber ich glaube, das heißt, ich sehe deine Tränen.
Ja.
Und gut. Das ist von, gleich habe ich es, ich sehe deine Tränen von Yorgos Kanaka. Wie heißt denn der richtig? Wie wird das ausgesprochen? Yorgos Kanakakis. Das ist ein Grieche.
Ja.
Und das Buch heißt, ich sehe deine Tränen, trauern, klagen, leben können.
Dann pack das auch bitte auch noch in die Shownotes, weil ich glaube, das ist mal wichtig.
Ich
kenne das Buch nicht, aber wo du das jetzt gerade sagst, interessiert mich das sehr, weil ich da mal wieder wie der Ochse vom Berg stand und ich wusste, wie ich mich richtig verhalten soll.
Ja, ich habe das damals von einem Psychotherapeuten empfohlen bekommen, mit dem ich befreundet bin.
Ich sehe deine Tränen.
Ich sehe deine Tränen, genau, von Yorgos Kanakakis. Ich bitte um Vergebung, falls ich es falsch ausspreche. Und es geht in dem Buch darum, eben halt, wie für andere Kulturen trauern. In Griechenland zum Beispiel ist es üblich, dass wenn jemand beerdigt wird, dass jeder, der den kannte und der was auch sagen kann. Und selbst auch Streit ist erlaubt. Man kann also auch da an den Sarg treten und sagen, du Arschloch, das will ich dir mal sagen, die eine Aktion oder worüber man sich gestritten hat. Man darf alles sagen. Wichtig ist, dass alles bereinigt wird. Weißt du?
Okay, ja.
Also, dass man die guten Sachen, die schlechten Sachen, und der beschreibt so, dass wir oft in unserer Trauer zum Beispiel, das hat mich immer sehr beeindruckt. Ja, warst du bei der Beerdigung? Ja, war ich. Die Witwe, also so eine tapfere Frau, wie die sich zusammengerissen hat.
Ja.
Und ey, ganz ehrlich, zusammenreißen, das Wort ist schon scheiße.
Ja, ja.
Warum muss man sich zusammenreißen? Also warum kann man nicht fluchen, hadern, traurig sein, weinen? Warum so, als ob das in Deutschland immer so ein bisschen, man muss da stehen und gefasst sein. Weißt du, was ich meine?
Ja, total, total.
Ja, das ist ein ganz tolles Buch. Ich kann das wirklich nur empfehlen. Ja,
gleichwohl muss man, glaube ich, damit leben, dass man einfach da auch nicht alles richtig machen kann. Und nee, kannst man muss ja es nicht, auch aber, nicht. Man muss es auch nicht.
Aber du kannst ja zumindest einfach dich so geben, wie du glaubst, dass es richtig ist. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja. Ja.
Ich werde es nie vergessen, als meine Oma beerdigt worden ist, kam eine Großtante auf mich zu und ich hab so geweint. Ne? So.
Ja.
Und kam meine Großtante auf mich zu und meinte nur, ach, was heulst denn so rum? Das hätte ich ja gar nicht von dir erwartet. Und alles, was ich so dachte, ist mit meinen 16 Jahren, ich war kurz darauf, der den Hals umzudrehen.
Ja.
Weil ich einfach sagen wollte, das ist doch meine Oma.
Ja.
Und so schräg die auch war, und die war schräg, aber es war einfach ein Verlust, den ich in dem Augenblick gespürt habe und über den ich traurig war und keinen Grund gesehen, nicht zu weinen.
Ja, ja, ja.
Ne? Und ja. Wie gesagt, jeder sollte einen Weg finden, der für ihn gut ist.
Ja.
Und vielleicht können wir auch mal die Cousinen bitten, Leute, schreibt uns doch mal über solche Momente, die ihr erlebt habt. Wie ist es euch ergangen, als jemand, den ihr geliebt habt, gestorben ist? Wäre auch mal interessant, eure Ansichten, eure Gedanken, eure Erfahrungen. Also ich habe zumindest erlebt, dass wenn ich dieses Buch verschenkt habe, dass die Leute mir hinterher meistens Briefe geschickt haben.
Ja. Bevor wir jetzt zu viel über Trauer sprechen, ich will dir mal eben sagen, was so meine nächsten Gedanken waren.
Mach mal unbedingt.
Weil wenn so Einschläge eben auch jetzt in dieser Pandemie, wenn die dann plötzlich so nah sind, das bringt einen ja zum Denken. Und ich habe gedacht, ey scheiße, das ist ja oft dann eben der Gedanke, du musst halt Leben mehr genießen. Und dann habe ich mir vorgestellt, was würde ich denken, wenn ich da jetzt liegen würde? Ne? Kopf voller Schläuche und so weiter. Muss ja nicht Corona sein, kann ja auch aus anderen Gründen sein. Und dann habe ich gedacht, das Witzigste oder Absurdeste, was ich denken könnte, wäre, scheiße, und ich habe vor 3 Wochen noch eine Diät gemacht.
Okay.
Ne? Ja. Ja, stell mal vor, also ganz egal, ob du jetzt Corona hast oder du liest da Wochen, teilweise Monate lang und denkst plötzlich drüber nach, was du an absurden Dingen im Leben gemacht hast. Und an eitlen Dingen, was du alles unternommen hast. Weil sowas relativiert doch alles, ne?
Ja, natürlich.
Wenn du da erstmal liest, dann zählt ja wirklich nur, wie viel hast du geliebt, wie viel hast du gelebt. Und denkst du, wem hätte ich noch was sagen können, wen hätte ich noch drücken müssen. Und wie gesagt, ich habe versucht, auf der Handelbank nochmal 120 Kilo zu drücken und so. Und du denkst, wie bescheuert kann ich eigentlich sein?
Ja.
Oder,
aber das entspricht doch genau dem, weißt du noch, was wir in diesem Film gesagt haben. Wir denken immer an die Vergangenheit, ne? Ja, früher, da war, weiß noch früher. Wir versichern uns für die Zukunft zu Tode, ne? Ja, Lebensversicherung. Ja. Wir planen, du, das mache ich alles, das hat ja noch Zeit, wenn ich erstmal nicht mehr arbeite, ne? Und wir vergessen über diesen ganzen Driss im Hier und Jetzt zu leben und Spaß zu haben.
Ja, hoch die Tassen. Ne? Aber eben auch, dann kamen mir die ganzen vielen unglücklichen Beziehungen in den Sinn, die ich so überall beobachte, die sich aus verschiedenen Gründen nicht trennen. Was denkst du wohl über deine Beziehung, wenn sie unglücklich ist, wenn du da erstmal liest? Scheiße, Moment verpasst oder ich weiß es nicht.
Ne? Ja. Oh Gott, ja, das macht so ein Fass auf. Ich bin pro Tassen hoch, pro, hast du einen Wunsch, hake ihn ab. Weißt du was, ich habe mir damals noch ein Saab Cabrio gekauft.
Ja, ja.
Weil das doch mein Traumauto war, schon seit ich 18 war.
Ja.
Und ich weiß doch, wie meine Mutter zu mir gesagt hat, Junge, so viel Geld, bist du wahnsinnig, warum machst du das?
Ja.
Und ich habe zu ihr damals schon gesagt, und das fand ich sehr weitsichtig für mir, Mama, weil ich es kann. Und weil ich es jetzt will.
Ja.
Und ich glaube, das war die beste Antwort überhaupt. Weil ich es kann. Weil ich es jetzt will.
Ja,
weil
ja.
Es ist erledigt. Hast du einen Traum? Träumst du von irgendwas? Erledige das doch. Mach es.
Ja, es gibt ja, ich weiß gar nicht, wo es herkommt. Eben, das meint ja dasselbe. Take the trip, buy the shoes, eat the cake.
Ne? Ja, und das ist warum, warum hast du dir damals das Schiff gekauft?
Oh Gott, wie lange habe ich gehadert damit? Oh Gott, ey. Nein, das kann ich nicht. Ich weiß ja, ich komme auch aus kleinsten Verhältnissen. Oh Gott, ey. Wochenlang, monatelang. Oh Gott, darf ich das machen? Das gibt's doch gar nicht. Wenn hier alles im Bach runtergeht, um Himmels Willen. Mein Gott, was haben wir 10 Jahre lang Spaß gehabt mit dem Bötchen?
Ey, das ist es, ganz genau.
Ne?
Meine Erinnerung an diese Zeit ist noch so profund und was haben wir für geile Zeiten auf dem Dampfer gehabt.
Ja, ich habe gestern noch davon erzählt, wie wir uns teilweise so Arm in Arm am Boden gerollt haben vor Lachen, weil wir irgendwie irgendwas Lustiges wieder geschrieben haben. Rüdiger Keul an, die Mutti ist gleich ganz böse.
Ja. Ey, und ich weiß, dass du einmal so gegeiert hast, dass du dein Asthma-Spray rausgeholt hast, weil es ging nicht mehr anders.
Ja.
Und ich weiß so, wie wir voll besoffen über den Steg gelaufen sind, was bei mir ja nun keine große Kunst ist, dass ich voll besoffen bin.
Für ein Gläschen reicht, ja.
Ja, und über irgendwas Trauriges gesprochen haben und dann zusammen mit Tränen in den Augen den Mond angeheult haben.
Ja, wir haben ja mal gesagt, das ist unsere schwimmende Bauernstube.
Ja.
Ey, mit wem wir da schon alles am Tisch gesessen haben und teilweise Freudentränen und teilweise in der Nacht trunken, dann aber auch wirklich in unseren Seelen gegraben haben und den Mond angeheult, wie du gerade gesagt hast.
Ja, und das ist es doch. War doch alles wert. Also sollte man doch eigentlich nicht nur, wenn es zu spät ist, sich fragen, was steht noch auf dem Zettel?
Apropos zu spät, diese Anekdote kann ich jetzt euch allen nicht ersparen. Till und ich treffen uns auf dem Boot. Ich war schon 2 Tage da, hatte schon ein bisschen geschippert oder so ein paar Sachen am Boot gemacht. Till kam nach. Jetzt war aber eine Bekannte, die ich, ja, wie drücke ich das jetzt richtig aus?
Muse. Es war eine Muse.
Ja, die flüchtig kennengelernt und die war mit ihren Eltern auf Mallorca, hat gesagt, rief an und meinte, ich habe noch ein paar Tage, kann ich nicht mal auf dem Boot vorbeikommen. So, also, die kommt auf dem Boot vorbei. Jetzt muss man dazu sagen, absolute Vollgranate. Also, wie es im Buche steht. So, jetzt hat die sich oben auf der Flybridge gesonnt. Wir lagen im Hafen und du kamst vom Flughafen. Ich hatte hinten das Fenster auf. Und war so voller Tatendrang. Und sagte, ich habe eine geile Idee, setz sie mal hin. Komm hier, Tasse Kaffee. Wir müssen mal eben hier an dieser Nummer schreiben. Wir schreiben an der Nummer. Und ich hatte die da oben ganz vergessen. Ne? Und irgendwann kommt die Treppe runter, so ein Bikini. Du guckst mich an nach dem Motto, hast du noch alle Tassen im Schrank hier? Du musst doch mal was sagen. Ne? Also für alle, die jetzt schon wieder die Nase rümpfen, es war nicht das, was ihr denkt. Die war da wirklich nur. Ne?
Ich kann das bestätigen.
Und ich hab dann, und du sagst, hast du schon? Ich sag, nein, um Himmels Willen, um Himmels Willen.
Das ist, oh Gott,
und dann.
Wie lustig.
Ja, ich weiß. Dein Gesicht.
Ja, ey, sorry, ey. Ich hatte natürlich mit nichts gerechnet. Und auf einmal siehst du, das ist ja, siehst du von oben so ein Bein durch die Luke, das andere wohlgeformt, braun gebrannt. Dann den Satz des Pythagoras, sozusagen als Bikinihose, zwischen zwei gleichschenkligen Schenkeln gehört immer noch ein knappes Stoffdreieck.
Genau, dann kam die Hyperdinuse.
Und ich dachte nur, oh Gott, Gott sei Dank habe ich noch nichts Verwerfliches gemacht. Ja, ich meine, wie oft ist es ja auch so an Bord gekommen, erstmal alle Klamotten vom Leib, sich sofort in die Badehose gestürzt, dreimal an Stellen geschubbert, wo Männer sich nun mal schubbern.
Ja, warum kratzt der Mann sich an ihrem Sack? Warum ist das so?
Ey, da, verteufel doch eins. Da kommst du jetzt mit deiner. Du, das hab ich.
Hat unser Bundesjogi hat's vor laufender Kamera gemacht und Lukas Podolski ist ihm beigesprungen und hat gesagt: Komm, Leute, wir kratzen uns doch alle mal am Sack. Aber warum ist das so?
Aber keiner hat so schön den Finger dann an die Nase geführt wie Jogi Löw.
Das muss man auch sagen. Um dann dem vom Feld eilenden Cristiano Ronaldo die Hand hinzustrecken.
Ey, ich habe mir letzte Woche, das ist so lustig, ey. Ich habe letzte Woche mit meinem Kumpel Mülli zusammengesessen, der auch drei Jungs hat und ein Mädchen.
Ja.
Ein Mädchen, Nachzügler.
Ach, hat der so viel? Ich wusste gar nicht, dass er Kinder hat.
Ja, vier, genauso wie ich. Wir sind die Vierer.
Ah,
und,
okay. Top-Typ.
So. Top. Ja, Top-Typ, genau. Und auf einmal, wir hatten auch schon Fläschchen Champagner geleert und auf einmal beschlich uns auch die Frage, Mülli sagte, sag mal, Mädchen und Jungs, du weißt es, ich weiß es, es gibt einfach formidable Unterschiede. Und da kam genau dieses Thema auf, ne? Sagt er, neulich stehe ich morgens auf und alle Jungs stehen auf und es stehen vier Typen da. Und alle sind sich am Schubbern wie Balu der Bär. Und warum machen Männer das? Da haben wir dann auch drüber diskutiert. Sogar, ich habe das dann tatsächlich gegoogelt.
Ja, und jetzt bin ich gespannt.
Ja, ich weiß zwar nicht, ob diese Seite seriös ist, aber sie heißt wundervibe.de.
Ja.
Und die Autorin ist offensichtlich eine Frau namens Katrin Mehrweilig.
Eher so eine feministische Seite oder wie muss man sich das vorstellen?
Ich habe keine Ahnung. Es ist auch vielleicht einfach nur so eine Werbeseite, die sich so nennt, damit man, egal, pass auf. Es werden sechs Gründe aufgeführt, warum Männer das machen. Pass auf, der erste Grund ist relativ einleuchtend, es juckt.
Okay, da wird gekratzt. Auch am Hinterkopf und auch am Arm. Das kann man sich ja vorstellen. Ja. Ne? Und im sanitären Weichteilbereich ist ja ein gewisses, sagen wir mal, tropisches Klima.
Ja.
Da kann man sich ja vorstellen, dass da etwas mehr juckt, wenn es feucht und heiß ist, oder?
Ja. Oder manchmal ist es ja auch so wie im Bernsteinzimmer, Tropfen verharzen.
Ja, okay. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, also da muss schon mal. Das kann schon mal jucken. So, zweiter Grund, das beste Stück ist verrutscht.
Ja, kennen wir alle. Es ist Dienstagmorgen. Eigentlich müsste er links, aber er ist rechts.
Richtig.
Beherzt so. Zugegriffen und rüber mit dem 30 Zentimeter. Entschuldigung, die Fantasie geht mir gerade durch.
Ja.
Also rüber mit dem Bengel.
Ja, aber Vorsicht, denn oft heißt es ja, das Tor ist auf, doch die Bestie schläft. So, drittens, Schweiß.
Ja.
Ja, gut, das ist auch relativ logisch. Viertens, Man kratzt. Und das fand ich jetzt ein bisschen unlogisch. Erektion steht hier. Aha. Erektion. Aber kratzt du die? Also, sorry.
Ja, man ist ja auch ein bisschen stolz, ne? Gerade so mit Steinen im Alter, wo man denkt, das hätte ich mir gar nicht mehr zugetraut, so ein Meisterwerk.
Ja, ja gut. Also weil, viertes fand ich, also wie gesagt, das fünftens, da bin ich wieder dabei, Macht, das, die Macht der Gewohnheit.
Das ja, Macht da, die der Gewohnheit, ja.
Da kann ich zustimmen. Ich habe zwei Jungs gehabt und es ist ja immer so, da gilt nicht umsonst Bruder Tack, Hand am Sack, ja. Oder wie es immer so schön heißt, eine Hand immer am warmen Wasserhebel.
An der Mischbatterie.
Ganz genau. Ja. Da kannst du...
Vielleicht ist es ja so ein bisschen auch, wie soll ich sagen, so existenziell, sich seiner eigenen Existenz versichern. Allein dadurch, dass man weiß, so die Kronjuwelen sind noch im Tresor.
Ja, also jeder, der ein Kind aus der Opel-Gang hat, also ein Rüsselsheimer zu Hause, weiß, das ist Urinstinkt. So. Sechstens, tatsächlich, um zu checken, ob alles noch da ist.
Ah, okay, siehst du, da ist die Existenzfrage.
Ja.
Ne? Ich kratze, ja. Also bin ich. So frei nach Shakespeare.
Kratzito ergo sum. Ja, das ist...
Wer kratzt, ja. Der lebt, ne?
Ja, also sagen wir es mal so. Ja, aber es bleibt ich finde, es bleibt schon ein angeborenes Mysterium. Und ja, Wahnsinn. Es ist, immerhin sind wir aus diesen verschämten Zeiten raus.
Ja, immer wenn der Bundestrainer sich beim Länderspiel, ja. Also mehr Absolution geht ja nicht. Also ist ja fast mehr als wenn Papst Franziskus sich beim Urbi et Orbi da nochmal das Ding kraut. Ey, ja, das wäre mal was, ne?
So, ja.
Urbi et Orbi und zwischendurch.
Das wäre schön, ne? Dann wüsste man, wie hieß es auch damals?
Dann würde der Petersplatz vielleicht sogar in Schniedelplatz umbenannt oder so.
Ja, wie hat es doch Freiberg damals, Peter Freiberg, bei den Konditors gesungen? Nachts im Vatikan, was fängt denn wohl der Papst mit der Versuchung an?
Ach so, okay, kenne ich gar nicht die Nummer. Aber
Er betet und sowieso, doch, ich weiß, dass das nicht hilft. Schließlich ist der Gute auch nur ein Mann. Ja, nachts im Vatikan, kann ich mich noch dran erinnern. Shoutout Peter Freiberg, ja, guter Mann.
Das ewige Mysterium, das Zölibat, auch Zölibat genannt.
Ja, aber damals hätte, ich weiß doch, alles sowas wurde von meiner Oma früher mit Hände weg, du Fickel.
Fickel? Wie lange habe ich das Wort nicht mehr gehört? Du Fickel, du alten Fickel.
Du alten Fickel. Bah, was bist du, ein Fickel? Sauber.
Du alten Fickel.
Das ist ein typischer Ruhrgebiet oder westfälisch, glaube ich, ist es wahrscheinlich eher, ne? Du Fickel.
Du Fickel, alte Potsau, du.
Ja, ja, herrlich, ey. Mein Alter, der hat auch immer so gerne so Wörter benutzt. Fickel, Tonto war auch immer ein gepflegter. Mann, du Tonto. Also Doofmann. Bratbär hat er auch immer gerne benutzt.
Bratbär?
Ja. Mensch, du. Wenn er Auto fuhr und jemand vorher ihm machte Scheiß, und das waren eigentlich immer alle grundsätzlich,
ja.
Weil er war ja Vertreter und hat natürlich so 100.000 im Jahr abgerissen. Und dann ging das, kaum tauchte vor ihm einer auf, hieß es immer nur, Tonto, Toni, du Bratbär, du Ochse. Und dann regte er sich auf und war am Schimpfen. Einmal hat er sich so aufgeregt, dann hat er mit der Faust gegen die Windschutzscheibe geschlagen.
Nee.
Und das nächste, was passierte, war bei Tempo 100, das ganze Ding am Splittern.
Oh Gott. Also ja. Der war so ein jähzorniger Typ, oder was?
Ja, er war jähzornig und er war sehr stark.
Ja, ja.
Er war klein und gedrungen, ne? Aber so in der Zeit, ich würde mal so sagen, als mein Bruder und ich schon so 50 Kilo gewogen haben, jeder, ja, war sehr beliebt. Da legte er sich da auf den Rücken und sagte, stellt euch mal in meine Hände. Da mussten wir uns so mit den Füßen in seine Hände stellen, einer links, einer rechts. Und dann hat er uns einfach nach oben gedrückt. Ne?
Ach, so, ja. Ja, also richtig war dem Ärmel.
Ja, ja.
Ah. Ja, ja.
Er wurde bei uns im Verein wurde er nur der Hai genannt.
Ach, der Herr, das ist ja geil.
Ja, und ich war dann dementsprechend oft auch der kleine Hai. Ja, obwohl ich mal eher sagen würde, dass ich damals so gefährlich wie eine Qualle war.
Du warst ein Fickel, warst du.
Ja, das auf jeden Fall. Ich war auf jeden Fall, ey, was ein geiles Wort, ne?
Ja,
ein,
ja,
Fickel,
ja,
ey.
Ja, ich hab, ah. Das, Mann, ey.
Ah. Sag mal, hast du die Oscars gesehen eigentlich? Ach, übrigens. Nee, warte, behalt den Gedanken. Eine Geschichte muss ich noch von Mülli erzählen.
Ja.
Mülli und ich, wir sind ja, Mülli noch mehr als ich, so relativ einfach groß geworden. Also das heißt, wir haben nicht da gewohnt, wir haben nicht im Einfamilienhaus-Ghetto gewohnt, sondern eher so die belebten Ecken.
Ja.
Und Mülli hat es da noch eine Ecke härter getroffen. Und der hatte um die Ecke da, wo er lebte, war eine Bude. Also für alle, die nicht aus Nordrhein-Westfalen kommen, eine Bude, ein Kiosk, also so ein kleines Lädchen, wo man Tabak, Zeitungen, Süßigkeiten. Ja,
für alle, also, Berliner ein Späti.
Ne? Ja, also um die Ecke bei ihm war eine Bude. Und da stand auch so ein, ja, heute würde man wohlwollend vielleicht sagen, so ein grauer Panther drin. Also eine etwas ältere Dame, permanent Kippe im Mund.
Mein Alter hätte jetzt gesagt, Honolulu Spätlese.
Ganz genau. Oder auch immer irgendwie so ein leicht alkoholisiert wahrscheinlich. Auf jeden Fall war er ungefähr 11 Jahre und ging an diese Bude und sagte also zu der älteren Dame, ich hätte gerne einen braunen Bär.
Gott, Vater unser, der du bist.
Und sie antwortete,
oh Gott.
Junge, brauner Bär ist aus, aber einen grauen, den kannst du gerne haben. Ich übersetze nochmal, brauner Bär ist aus, aber einen grauen, den kannst du gerne haben. Oh Gott. Und Mülli sagte nur, wie er völlig verstört von der Bude wieder weggegangen ist. Und auch wahrscheinlich erstmal gebetet hat.
Ja. Du bist ja nur Chronist hier, ne? Du.
Ich bin nur Chronist. Wahnsinn, ey, das waren. Ey, früher, nee, früher war auch alles scheiße. Wir können es wieder nicht oft genug sagen, ne? Das arme Kind, ey. Aber ich hab ihn angeguckt und gefragt, ist diese Geschichte wahr? Und er hat gesagt, ja. Ich sage, kann ich das nächste Woche erzählen? Er sagte, das kannst du sagen, das ist so passiert. Verdammte Hacke.
Ey, sag mal, wo du gerade bei Kioskultur bist, kennst du noch für Dortmunder Kronen, Dortmunder Kronenpilz, die hatten immer so blaue, wie heißt denn da, dieser Verschluss oben drauf?
Kronkorken.
Die hatten immer so blaue Kronkorken. Kronenexport, am Kiosk genannt Kronensport.
Ja.
Und noch volkstümlicher Blauköppe.
Blauköppe.
Das erzählte Peter Freiberg immer, von dem er eben schon die Rede war, aus Dortmund. So ein Nachbar ging dann immer an den Kiosk, sagte, drei Blauköppe, eine sofort. Ne?
Klingt so ein bisschen Ditsche-mäßig. Ne?
Ja.
Mach mir mal bitte einen Hobel klar.
Ja. Aber so Ruhrgebiets, ne? Da habe ich hier drei Blauköppe, eine sofort. Ehrlich.
Hat Peter Freiberg nicht auch diese eine Geschichte erzählt von dem Luden in dem Benz?
Ja, nee, das war kein Lude, der hatte eine Firma für Straßenmarkierung.
Ach so, okay.
Peter Freiberg ist ja eigentlich auch das Ruhrgebiet, ne? Also ich kenne keinen, der das mehr und wortgewaltiger verkörpert als Peter. Ja.
Wie ging denn die Story nochmal?
Also der Typ, auch im Fitnesscenter, wo Peter war, auch sehr trainiert, 56er Oberarm bei, glaube ich, 1,74 Meter Körpergröße. Den gleichen Armumfang wie Arnold Schwarzenegger. Zog immer T-Shirt hoch, so, ne, um den Bauch zu zeigen vom Spiegel und sagte immer, den besten Bauch habe ich, wieso? Ne, der hatte so eine kleine Firma.
Der besten, besten Bauch habe ich, wieso?
Genau. Ja, der hatte so eine kleine Firma für Straßenmarkierung und fuhr einen goldmetalligen 560er SEC, wie wir ihn auch, wie wir, genau, mit Razierblenden, wie wir ihn auch aus Bang Boom Bang kennen.
Ja.
Und wenn der so gute Frauen auf dem Bürgersteig sah, da fuhr der da immer so mit seinem Sack rüber, ne, und schmiss auch schon mal Geld vor die Füße. Gott, einfach so Kleingeld, ja, ne? So,
Hilfe!
So nach dem Motto Puppe Tanz, ne?
Oh Gott, wie schrecklich.
Ja, er hatte ja keine natürlichen Feinde.
Ja.
Und weißt du noch, so in den 80er Jahren, da war bei den Frauen war so T-Shirts angesagt, wo so crazy vorne drauf stand. So neonfarben.
Ja, natürlich.
Crazy, ne? C-R-A-Z-Y, crazy. Und jetzt kam ihm auf der linken Seite, kam ihm so eine Perle entgegen, die hatte auch so ein crazy Shirt an, kurzen Rock crazy Shirt. Und die war sehr üppig im Brustbereich, mhm, und er fuhr dann darüber, hatte schon Kleingeld in der Hand, ne, und schmiss ihr Geld vor die Füße und er konnte das C nicht lesen, weil die so üppig war und rief ihr nur zu, Rasi, Rasi, du, ich geb dir gleich Rasi. Schaut auch an Peter Freiberg, die Geschichte habe ich von ihm.
Sie gebt dir gleich Rasi.
Peter kann die Geschichte natürlich noch besser erzählen. Ja, also an alle Redakteure, die jetzt zuhören, wenn ihr wirklich geile Geschichten über das Ruhrgebiet hören wollt, wendet euch an Peter Freiberg.
Ja, unbedingt, unbedingt, ey. Oh Gott, geile Geschichte. Apropos geile Geschichten. Ich habe jetzt am Sonntag, was ich gerne mache, mal Titel, Thesen, Temperamente gesehen und bin eingestiegen als Mads Mikkelsen, der Schauspieler,
ja,
anfing zu reden. Und den finde ich ja sowieso total gut, Mads Mikkelsen.
Ja, vor allen Dingen seit der Werbung für Oculo-Lampen. Super.
Die kenne ich jetzt nicht.
Ja, ja, so eine ganz exklusive Lampenserie.
Aha.
Wenn du die mal sehen willst, so in großer Zahl, komm einfach zu mir.
Ja, in deinen Lampenladen.
Genau.
In Atzes Lampenladen. In Atzes Lampenladen.
Hier tanzen die Puppen nur.
Ganz genau.
Hallo,
ja,
Ballett.
Auf jeden Fall hat er wohl in einem Film jetzt mitgespielt, der heißt, glaube ich, auf Deutsch Der Rausch. Ich glaube, im Originaltitel heißt er, glaube ich, Spirits oder Spirit, Spirits. Auf jeden Fall geht es wohl offensichtlich darum, dass vier Freunde beschließen ein Experiment, nämlich jeder hat jeden Tag mindestens 0,5% Alkohol exakt drinne.
Ja.
Und die wollen dann einfach gucken, was passiert. Ne?
Ja.
Und das ist offensichtlich eskaliert das dann wohl in schwere Abhängigkeit oder ähnlich. Und trotzdem fand ich den Ansatz des Films einfach total interessant.
Ja.
Und dann wurde der Regisseur auch noch interviewt und der sagte da eben halt, ja, trotzdem wäre sein Film einfach ein Plädoyer dafür, mehr Kontrolle, für mehr Kontrollaufgabe sozusagen.
Ja, also ja, sich selbst zu vergessen, ne? Und
ja, nicht immer, dass wir uns nicht
mehr Raum für Inspiration lassen.
Ja, dass wir uns nicht permanent reglementieren und kontrollieren. Dass das natürlich alles schwer ist und gerade mit Drogen schwer wahrscheinlich nur in die Hose gehen kann, macht den Film ja letztendlich nur noch interessanter.
Ja, absolut.
Also, da bin ich ganz, ganz gespannt drauf, weil natürlich auch hieß es dann, Mads Mikkelsen spielt großartig da, wo andere ganze Sätze brauchen, da guckt er einfach nur und sowas alles. Sehr gespannt.
Ich will den
Sehr
Film.
Sehr gespannt auf diesen Film.
Ja, ja, ich will den Film. Kommt leider erst im Juli in die Kinos. Hoffentlich.
Ja,
toi, hoffentlich. Toi, toi, toi. Sag mal, willst du mir jetzt, weil du über diesen Film sprichst, so ein bisschen zu verstehen geben, dass ich mein Leben mehr genießen soll und dass ich es mehr krachen lassen soll?
Noch mehr?
ich fasse das so auf.
Ich bin wohl eher der Ansicht, dass gerade du mehr Kontrolle brauchst.
Also alle sollen den Film sehen, nur ich nicht.
Ja, ganz genau. Du hältst dich weiterhin schön an meine Vorgaben. Dass wir das schon mal.
Okay, okay.
Wenn ich sage, wenn wir demnächst wieder zusammen das Buch schreiben, wenn ich sage, du gehst ins Bett, dann will ich auch weiterhin, dass das dann passiert.
Genau, wollte ich gerade sagen, habe ich doch gemacht, aber. Ja, okay. Und das soll auch ich auch weiterhin machen, ne?
Ja, du hörst weiter. Also, wir haben doch den Deal. Du animierst mich weiterhin, etwas weniger Selbstkontrolle auszuüben und ich im Gegenzug ermahne dich ab und zu etwas strenger mit dir zu sein.
Okay, 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 okay.
Also
okay.
Mit dem Deal sind wir doch immer, wir beide
gut
sind immer
gefahren, ne?
Unfuckable, believable, wollte ich sagen, unbelievable gut gefahren.
Ja, deshalb ja. Auch Double Shot Motherfucker.
Ganz, ganz, ganz genau. Oh Gott, ey, was ist das denn jetzt schon wieder für ein wilder Ritt gewesen?
Hammer,
ey.
Ne? Ja, ich.
Wahnsinn.
Bevor weißt wir zu unseren Songs kommen,
ja.
Hab mir ein Gedicht von Wilhelm Busch rausgesucht, wo's, der passt haut nochmal in die Kerbe, wenn du da erstmal liegst und dich nicht mehr bewegen kannst und so weiter, oder?
Oh ja.
Ne? Und das ist vielleicht eine schöne Überleitung zu unseren Songs.
Ja, warte, okay, dann lass mich vorher noch einen Haken anbringen,
ja.
Bevor wir dann sozusagen besser überleiten können. Sag mal, wer hat den größten...
Ich.
sehr gut. Was glaubst du, wer in Europa trinkt am meisten Kaffee? Welche Nation?
Warte, jetzt würde man ja auf die Italiener tippen. Vielleicht wir Deutschen?
Nee, ich mach's ganz schnell, es hat ja. Mich aber auch total geflasht. Die Finnen.
Och.
Die Finnen.
Der Finne.
Der Finne.
Und Kaffee,
der
Finne nicht Wodka.
Ja, nee, ja, oh, Wodka wahrscheinlich auch. Aber der Finne trinkt am meisten Kaffee, brüht den auch irgendwie ganz speziell auf, dass er relativ sauer ist. Und da gibt es wohl ein Bild von Emmanuel Macron. Es ist auch so Brauch in Finnland, dass man jedem so einen Kaffee dahinstellt und er hat den wohl genippt und wurde dann fotografiert, wie er wohl ziemlich ziemlich sparsam guckt. So.
Wobei der Franzose das natürlich super, sowieso für sich in Anspruch nimmt, egal wo er ist, die Küche schlecht zu finden. Kann man natürlich auch gut machen, wenn man die beste Küche der Welt hat.
Natürlich. Also die Finnen trinken 12 Kilo pro Kopf.
Ja.
Dann kommen die Niederlande. Ach. Und danach kommt Schweden und das, was man am meisten, ich hätte auch wie du gesagt, so Italien, ja, hier, ja. Si, Espresso, Cappuccino, si, molto bene,
so. Ja, ja.
Aber von wegen, ich glaube, wir Deutschen trinken sogar noch mehr als die Italiener, aber das hat neulich meinen ganzen Nachmittag gerettet, weil ich da einfach mich mal wieder total verloren
habe. Ja, das ist auch eine schöne Information. Ja, 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 ja.
So, jetzt aber bitte dein Gedicht.
Ja, und die Idee kam von daher, dass ich sagte, dass ich dachte, so, wenn du im Leben viel aufeinander legst, eben auch Gelder und Reichtümer anhäufst und so, was nützt dir das? Ne? Wie es so schön heißt, ja. Das letzte Hemd hat keine Taschen und ist bügelfrei. Und es gibt ja auch Leute, die halten sich für unentbehrlich. Ne?
Ja.
Und von diesem Gedanken aus habe ich bei Wilhelm Busch ein Gedicht gefunden. Und das heißt auch, wirklich, er war unentbehrlich. So, ich lese es mal vor. Wirklich, er war unentbehrlich. Überall, wo was geschah, zu dem Wohle der Gemeinde, er war tätig, er war da. Schützenfest, Casinobälle, Pferderennen, Preisgericht, Liedertafel, Spritzenprobe, ohne ihn, da ging es nicht. Ohne ihn war nichts zu machen. Keine Stund hat er frei. Gestern, als sie ihn begruben. Richtig, war er auch dabei. Und das ist es, ne?
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja, ja, ja. Und denkt immer dran, Leute, ihr könnt nichts mitnehmen.
You come for nothing and you go to nothing.
Ja. Und du darfst nichts mitnehmen. Also, vergesst das Leben nicht. Ja. Ah, super. Das ist wirklich eine tolle Überleitung. Gerade zum Beispiel auch für meinen Song, den ich für heute für unsere Spotify-Liste ausgesucht habe.
Ja.
Ich mach's mal einfach ganz kurz. Ich liebe sie nicht besonders. Die Doors sind mir meistens...
Oh, dann haben wir heute schon mal was gemeinsam übrigens.
Ja, da sind wir unabgesprochen.
Nein, nein, aber ich habe auch einen Künstler, den ich nicht, wo ich nie Fan war. So, sagen wir es mal so.
Ja,
gut, weiter.
Aber, Aber es gibt zwei Songs von den Doors, die mag ich wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Und die lösen immer was in mir aus. Und einer davon, den benenne ich heute Abend, das ist der Roadhouse Blues.
Okay, kenne ich sogar.
Und wenn ich den höre, da kriege ich, ey, da, das reißt mich mit, da komme ich in Schwung und finde ich einfach super. Und da heißt es ja unter anderem im Text: "Well, I woke up this morning and got myself a beer. The future is uncertain and the end is always near. Let it roll, baby, roll."
Passt ja super zum Thema, oder?
Ja, das ist es. Die Zukunft ist ungewiss und das Ende ist immer nah. Also nicht das Leben vergessen, Leute.
Ja, ja. Und dazu, jetzt sind wir nicht zu einem Thema gekommen, was ich ganz groß machen wollte heute. Machen wir vielleicht nächste Woche. Nämlich unglückliche Beziehung und wohin treibst dich und keine Entscheidung treffen, weil du Angst hast vor Veränderungen und so. Und jetzt komme ich mit dem Song, bitte zuck nicht zusammen.
Nein.
Ich habe viele Konzerte von diesem Künstler gesehen, Udo Jürgens ist gemeint.
Ja.
Und ich war nie großer Udo Jürgens Fan, aber Freunde von mir haben seit 500 Jahren bei ihm die Technik gemacht, Lichttechnik, Tontechnik. Hab ja schon die eine oder andere Anekdote hier erzählt. Und er war immer auf dem Platz und dem ging es immer um alles. Und es gibt ein Lied von ihm von 1979, das heißt "Ich weiß, was ich will".
Okay.
Und da geht es darum, dass er jetzt, dass ihm klar geworden ist, dass er nichts aufschieben kann, dass er will lieben, er will machen, er will durch die Welt ziehen. Es kommt sogar eine Zeile drin vor, die würde man ihm heute rausstreichen. Die war aber sehr positiv gemeint, was das Wort nicht besser macht. Ne? Er singt: "Ich weiß, was ich will wie ein Zigeuner mit dir durch die Welt ziehen." Ne? Das hat er aber sehr positiv gemeint, ohne dass wir jetzt noch weiter darauf eingehen. Ne?
Ja.
"Ich will dich fühlen, wenn der Morgen erwacht, klar, ne? Oder Jürgens, mit dir den Tag verbringen bis in die Nacht. Ich weiß, was ich will." Und dann singt er zum Schluss sogar: "Will ich zu viel? Ich will alles, will ich zu viel?" Und ja, ich finde die Aussage des Liedes so toll. Und deswegen würde ich sie gerne da reinnehmen. Da habe ich eine alte Aufnahme gefunden von der Startparade von 79, vom Dezember 79. Überleg mal, wie lange das her ist. Ey. Oh, über 40 Jahre. Und dann siehst du, wie die Band da spielt. Und im Hintergrund ist für diese Chorstimme wird man ihn wahrscheinlich heute noch totschlagen. Da singt so eine Sängerin so, ganz hoch. Aber gleichwohl muss man bedenken, wie geil das eigentlich war, in so einer Show aufzutreten, mit Orchester, mit Chor, mit Streichern und dann die ganze Nummer zu machen. Ne? Hammer, oder?
Ja, und weißt du was, und das ärgert mich im Nachhinein immer noch als verpasste Gelegenheit. Wir waren mit Till und Obel bei der RTL Löwenverleihung, die damals noch eine Riesennummer war. Ne? Ich glaube 91 oder sowas, in der Westfalenhalle Dortmund, rappelvoll. 15.000 Menschen und wir waren dabei und sollten zwei Songs machen, nämlich "With a Little Help from My Friends". Ich sollte da meine Joe Cocker Parodie machen, habe ich auch gemacht.
Ja.
Und für "We Are the World" hat man uns angeboten, dass das versammelte Orchester das mit uns spielen würde.
Ach, das wär ein Hammer gewesen, ne?
Und wir Idioten haben natürlich abgelehnt.
Oh Gott.
Und das ärgert mich bis heute, weil heute habe ich eine Ahnung davon, wie das ist, wenn so ein Orchester dir in die Glieder fährt. Ne?
Ja, ja.
Was das für ein Sound sein muss, ne? Für ein Wahnsinn. Und heute bereue ich das, dass damals waren wir so ablehnend. Nee. Hey, wir machen hier unseren Zeug. Ey. Lasst uns in Ruhe mit euer Alten.
Ja.
Ja. Und heute, das ist... Ja, heute würde ich mir so eine Gelegenheit nicht entgehen lassen.
Wenn du mich brauchst, ein Ton.
So, super.
Ich könnte aber höchstens den Bob Dylan machen.
Ja, aber das wird doch schon reichen.
Dann mach du alle anderen, ja?
Ich mach alle anderen. Oh Gott, ey. Kennst du dieses Video, wo Stevie Wonder Bob Dylan parodiert und ihm vormacht? Also Dylan, the making of "We Are the World". Ja. Dylan dreht sich um zu Stevie und sagt mal: "Ey Stevie, wie soll ich es machen?" Und Stevie Wonder sagt dann: "Pass auf, make it like this. There's a choice you make it. Und macht es sie so vor. Das ist so lustig, ey. Und viele haben sich damals so kaputt gelacht, weil ja, Bob Dylan kann ja auch nicht singen und so. Aber ich kenne so viele Leute, die sehr gut singen können und andere Leute Songs nicht singen können. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Ja.
Aber dafür braucht man auch Lebensweisheit.
Genau, wir sind auf dem Weg dahin.
Ganz genau.
Ich habe das Licht gesehen.
Wie geht das noch in Blues Brothers? Scheiße, was ist? Die Bullen. Scheiße. Nee, ich krieg's nicht hin, aber ich werde es mir nochmal anhören. Nee, ich kann aber nicht den Film gucken.
Nee, den Film kriege ich auch nicht hin. Aber alles gut, wir haben einen Wahnsinnsritt heute. Super, hat mir sehr gut gefallen. Bitte merkt ihr das für unsere nächste Folge, was wir heute nicht mehr sagen konnten.
Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Doch wir müssen geduldig sein, dann dauert es nicht mehr lang.
Schreibt uns, liebe Cousinen, an mail@zärtliche-cousinen.de über eure Trauererlebnisse oder über eure Gedanken darüber oder was euch einfach an der Folge gefallen hat oder auch nicht. Und vergesst nicht unsere Fame Forest Cousinenschorle zu bestellen, damit wir viele Bäume pflanzen können. Das war's. Ich verabschiede mich von dir, lieber Atze, und bedanke mich für diesen zauberhaften Vormittag mit dir.
Ich bedanke mich auch. Lecker, 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 lecker.
Als ich noch fliegen konnte. Als ich noch fliegen konnte.
Ja, Rasi, Rasi, ich geb dir gleich, Rasi. Ich geb dir gleich. Besten Bauch habe ich Fido.
Ja. Und wenn er Geld auf dem Gehsteig warf, dann rief er auch gerne mal Hallo Ballett.
Ach du Scheiße, ey. Oh Gott, ey. Himmel ist erschrecklich.
Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.